Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Frauen für Frauen aus dem Frauenzentrum Erfurt. Mein Name ist Bettina Nafroth und ich bin Mitarbeiterin hier im Frauenzentrum Erfurt. Heute haben wir Susanne Wille zu Gast. Frau Wille, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Susanne Wille leitet die Hundeschule Hundepädagoge in Erfurt und ist dort Fachfrau für tiergestützte Pädagogik, Sachkundenachweis, Hundeführerschein und Wesenstest. Sie ist außerdem studierte Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet derzeit an ihrer Promotion. Frau Wille, wie sind Sie auf den Hund gekommen?
Ich glaube, ich gehöre zu denjenigen, die schon immer gern einen Hund haben wollten, das aber beruflich bei meinen Eltern schwer möglich war. Und deswegen habe ich mir dann mit 18, als ich ausgezogen war, meinen ersten Hund gekauft. Der zweite folgte relativ zeitnah. Und der zweite war kompliziert, so dass ich also in all den Hundeschulen und Vereinen, wo ich war, nicht wirklich die Hilfe gefunden habe, die ich bei der Erziehung dieses Hundes gebraucht hätte. Und dann fängt man halt an, Seminare zu besuchen und weiter wegzufahren. Und irgendwann war so dieser Punkt, wo ich dachte, ich weiß jetzt schon relativ viel, habe dann angefangen, in einem Hundesportverein, wo ich zu dem Zeitpunkt war, als Trainer, als Übungsleiter zu arbeiten. Und wie das dann so kommt, es baut sich immer mehr auf und wenn man dann feststellt, man ist irgendwie die ganze Woche gefühlt nur noch mit den Vereinstätigkeiten beschäftigt, kam dann 2010 der Entschluss, mich selbstständig zu machen.
Auf welche Schwierigkeiten sind Sie da vielleicht gestoßen oder Unerwartetes? Wie war das einfach, diese Selbstständigkeit, dieser Schritt dazu?
Es war tatsächlich am Anfang ziemlich viel Mut, glaube ich, den man für diesen Schritt braucht. Denn zu dem Zeitpunkt war es natürlich noch so, dass in den Vereinen ziemlich viele männliche Übungsleiter auch vorhanden waren. Und man dann selbst also überlegt hat, bin ich wirklich gut genug? Kann ich das? Schaffe ich das? Und die ganzen Kunden, die man so in der Hundeschule, also in dem Verein hatte, man ja dann auch gesagt hat, okay Leute, wenn ich das jetzt aber selbstständig mache, dann können wir das nicht mehr für 50 Euro im Jahr machen. Mit den Preisen wird das nichts. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich probiere es einfach aus. Wie viele kommen denn mit sozusagen für den neuen Preis? Und da habe ich doch ein sehr positives Feedback erhalten, dass eben auch die Leute für das neue Geld quasi dennoch bei mir im Training bleiben wollten, was erstmal natürlich so ein ganz netter Anschub war, auch eine Motivation, diesen Schritt richtig entschieden zu haben. Und ich hatte von Anfang an, also ich glaube 8 Jahre waren es, wo ich quasi zweigleisig gefahren bin, im Sinne von, ich hatte noch ein Anstellungsverhältnis, also ein gesichertes Einkommen und die Hundeschule sozusagen on top, obendrauf. Und habe dann halt angefangen, diese ganzen Betriebszweige, die es da mittlerweile gibt, aufzubauen. Und da bin ich mittlerweile relativ breit aufgestellt. Ist ja nicht nur die Hundeschule, wir haben ja auch die Ausbildung von Therapiebegleithunden. Ich bilde mittlerweile Assistenzhunde aus. Ich habe einen Shop, einen Online-Shop für tiergestütztes Material und bilde jetzt seit diesem Jahr auch noch Hundetrainer aus. Dann kommen noch die Hundephysios dazu, jetzt ab Herbst. Und also insofern wurde das immer mehr, also auch sukzessive aufgebaut, um aber einfach auch sagen zu können, es steht auf stabilen Beinen, nicht nur auf einem. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das auch gut so, weil wenn es da nur Hundeschule gäbe, hätte ich gerade ein wirtschaftliches Problem.
Also Wesenstest oder sowas ist zum Beispiel weiterhin möglich?
Ist weiterhin möglich. Also die Wesenstests sind ja mittlerweile in Thüringen so, dass wir die nur noch für, oder anders, die haben ja vorher schon für die Hunde gemacht. Also die Wesenstests in Thüringen sind so, da kommen die Hunde, die in irgendeiner Form auffällig geworden sind. Das heißt, die Halter kriegen eine Aufforderung vom Ordnungsamt in der Regel, dass sie einen Wesenstest ablegen müssen, weil der Hund einen anderen Hund, einen anderen Menschen beschädigt, gebissen, im schlechtesten Fall getötet hat. Und die müssen dann zum Wesenstest kommen. Das war, als wir die Rassehundeliste noch hatten, also wo Steph und Co. als sogenannte Kampfhunde gelistet waren, noch anders. Da mussten alle die Hunde haben, einen Sachkundenachweis erbringen. Dadurch, dass wir die Liste glücklicherweise abgeschafft haben, ist dem nicht mehr so. Den Sachkundenachweis müssen jetzt noch die erbringen, deren Hund als gefährlich eingestuft wurde. Dass die also ihre Kompetenz nachweisen, einen gefährlichen Hund auch halten zu können.
Und das ist dann auch nicht unbedingt bei diesen Rassen, nur das sind dann auch ganz verschiedene Rassen wahrscheinlich.
Absolut. Also ja. Gerade wenn man sich die Weißhunde-Statistik mal anschaut, haben wir ja das Problem, dass dort nur absolute Zahlen stehen. Ich habe das letztens meiner Tochter ganz nett erklärt. Ich muss dir vorstellen, es gibt nur zwei, nennen wir den Hund Charlottes, in Deutschland. Und von diesen zwei Charlottes ist einer bissig. Dann steht aber in der Liste nur einmal Beißvorfall von der Rasse Charlottes. Mhm. Und dann gibt es noch die andere Rasse, keine Ahnung, nennen wir sie Sophies. Und von den Sophies haben wir 10.000 in Deutschland und davon haben aber 100 gebissen. Dann steht da 1 gegen 100. Allerdings, wenn man es jetzt mal prozentual runterrechnet, weiß man, dass die Rasse Charlotte deutlich gefährlicher ist als die Rasse Sophie. Mhm. Genau, und deswegen ist die Beißhunde-Statistik eigentlich nicht so wirklich tauglich, mit diesen absoluten Zahlen nur daran festzumachen, welche Rassen als gefährlich gelten sollten. Wobei meine persönliche Erfahrung auch ist, es ist halt immer eine Charakterfrage und der Halter da hinten dran hat auch noch sehr, sehr viel Einfluss, ob und wie ein Hund sein Potenzial entfaltet, positiv wie negativ.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, da schließe ich gleich mal meine Frage an, wie setzen sich denn die Teilnehmerinnen der Kurse, wenn sie denn stattfinden können, bei Ihnen zusammen? Also man muss ja nicht gleich einen Problemhund haben. Wie sieht das denn da aus? Sind das mehr Frauen, mehr Männer? Ja, wer kommt zu Ihnen?
Genau. Das hat sich mit der Zeit auch immer mal ein bisschen gewandelt. Mhm. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, in den Welpenkursen kommen meistens beide, Herrchen und Frauchen. So, wir haben jetzt einen neuen Hund und jetzt haben wir die Erziehungsverantwortung, dass wir da in der Regel immer sozusagen das Pärchen plus Hund auf dem Platz haben und da kümmern sich beide. Je älter der Hund wird, desto häufiger kommen dann nur noch die Frauen. Die Erziehung wird dann klassisch in weibliche Hand gelegt, wobei das auch tatsächlich stark davon abhängt, wer der Trainer im Kurs ist. Also wenn wir weibliche Trainer dort stehen haben, haben wir auch fast nur weibliche Kunden. Wenn ein männlicher Trainer den Kurs leitet, kommen deutlich mehr Männer mit. Also das scheint da auch, ich glaube, für die Männer, also die Halter, manchmal schwierig zu sein. Jetzt habe ich da schon meine Frau, die mir erklärt, dass ich alles falsch mache. Jetzt erklärt mir die Trainerin auch noch, dass ich alles falsch mache. Und andere Typen sehe ich hier auch nicht. Da kann ich immer schön alleine hingehen. Dahingehend ist es tatsächlich ich habe bei mir im Trainerstab, wir sind also mehrere Trainer in der Hundeschule, auch zwei männliche Kollegen. Und das fällt doch sehr auf, dass bei den männlichen Kollegen deutlich mehr Männer auch im Kurs sind.
Ja, also wie sieht es denn generell aus? Sie haben ja sicherlich auch Kontakte mit anderen Hundeschulen. Weil Sie sagten, als Sie anfingen, war das eher so, dass es eher männlich dominiert war, der Hund, auch gerade der Hundesport, nehme ich mal an. Und in den Medien sind ja jetzt auch eher prominente Vertreter wie Martin Rütter oder Cesar Millan vorhanden. Ja, wie erleben Sie das so? Genau, vielleicht auch im Wandel der Zeit. Ja.
Also ich kann jetzt nur über ein Jahrzehnt sprechen.
Ja, ich bin hier nicht so nah drin. Nee,
alles gut. Aber ja, tatsächlich ist es so, also wenn ich jetzt allein an die Kollegen hier in Erfurt die Hundeschulen betreibe, ist der weibliche Anteil doch höher als der männliche. Und ich bin auch im Berufsverband für Hundetrainer, den größten, den wir haben pro Hunde. Und da scheint es mir auch so, dass wenn ich in den Foren, wenn es irgendwas zu diskutieren gibt, doch ein sehr hoher Frauenanteil vorhanden ist, gefühlt. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt so ein Facebook-Eindruck ist, dass die Damen da auch deutlich freudiger sind, in Austausch zu treten. Mhm. Wenn ich jetzt mal rein an den Vorstand denke, würde ich sagen, haben wir da ganz klassisch auch wieder ein paar mehr Männer.
Ja, das zieht sich ja so durch häufig, genau, dass die Posten dann eher von Männern besetzt sind.
Wobei ich sagen muss, der erste Vorsitzende, den wir haben, also diesen Job kann gar kein anderer so machen, wie er es macht. Also der ist so aufopferungsvoll, das ist schon beeindruckend.
Ja, naja, das ist ja auch häufig was Gewachsenes und die kommenden Generationen werden das vielleicht auch verändern, das weiß man ja nicht. Ja, eine Frage habe ich noch wo es um Erziehung der Hunde geht. Sie haben ja schon gesagt, am Anfang, wenn der Welpe da ist, dann ist das eher gleich aufgeteilt, dass da, wenn es Paare sind, eben Mann und Frau, dass dann eben beide kommen und dass das dann später abnimmt. Können Sie denn auch feststellen, dass es Unterschiede bei den Erziehungsstilen von Männern und Frauen gibt, wenn Sie jetzt eben einen neuen Hund bekommen, dass die da unterschiedliche Herangehensweisen haben?
Ich glaube, pauschal würde ich das nicht beantworten, dass man jetzt sagt, dass die Männer eher straight sind oder die Frauen da eher mit sehr viel Liebe und Konsequenz versuchen zu erziehen. Ich denke, das ist doch relativ gleich verteilt. Was allerdings häufig auffällt, dass die Männer eher so häufig auch diese Spielpartnerrolle einnehmen. Also die raufen auch mal gern mit dem Hund, kollern mit dem auf dem Boden und da kann man auch mal ein schönes Zerspiel machen. Währenddessen tatsächlich bei den Frauen, die zu uns kommen, gefühlt doch deutlicher der Erziehungsgedanke dahinter steht. Ne? Also der muss das lernen, was ist wichtig, wie geht es dem Hund gut. Aber summa summarum einigen sich die meisten Halterpaare doch ganz gut darauf, welchen Erziehungsstil sie fahren wollen. Also entweder sind beide vollkommen laissez-faire und man denkt, meine Güte, der Hund wird euch allen noch viel Freude machen. oder manchmal hat man auch dann, wenn man beide mal so ausbremsen muss, wo ich denke, mein Gott, das ist noch klein, der hat noch Zeit, das zu lernen, seid doch bitte etwas geduldiger. Und ganz oft hat man auch das Thema, dass man immer mal so, ja, so eine Durststrecke. Ich glaube, wie bei kleinen Kindern, ne? Wenn man wenig schläft, bei der Welpe will nachts noch dreimal raus und muss pullern und dann hat er letztens meine Lieblingsschuhe zu fressen und naja, alles, was man dann so mitmacht, dass man manchmal auch einfach den Fokus wieder dahin lenken muss, was macht er denn noch gut? Was habt ihr denn schon geschafft? Ne? Das rückt manchmal so ein bisschen in diesen Schatten von dem, was alles noch nicht läuft. Deswegen ist es im Hundetraining ja auch ganz oft so, dass wir eigentlich eher eine Halterschulung machen als eine Hundeschule im eigentlichen Sinne, weil die haben uns als Trainer ja auch maximal, ich sag mal, eine Stunde im Gruppenkurs und da sind ja auch noch andere, also effektive Zeit, wo man mit dem Trainer in Kontakt ist, vielleicht weiß ich, 10 Minuten. Und da muss man halt einfach gucken, wir müssen ja immer die Leute so fit kriegen, dass sie das, was wir da vermitteln, den Rest der Woche dann zu Hause auch umsetzen. Und insofern habe ich wenig davon, wenn ich jetzt den Hund also kurz an die Leine nehmen würde und sage, hier, pass auf, guck mal, so geht das. Und dann sitzt der Halter da und denkt, ja, schön, dass das bei dir klappt. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das hinkriegen soll. Deswegen ist der Fokus einfach tatsächlich die Arbeit mit den Menschen. Und ich glaube, da kommt mir auch mein Studium ganz zugute, dass man da einfach auch immer wieder den Fokus sozusagen im erzieherischen Bereich hat, immer wieder auf diese Komponente Mensch, die man mit dran koppeln sollte, weil die Hundeschule halt aber der Fokus liegt ja nicht darauf, dass ich einfach fremde Hunde erziehe und dann ist alles schön, sondern ich bin halt für die Halter da, deswegen, die müssen ja fit werden.
Ja, definitiv. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja. Ja, das klingt sehr spannend und ich hoffe, dass es bald wieder möglich sein wird, dass Kurse stattfinden können, die ja dann auch vornehmlich draußen stattfinden, gehe ich mal davon aus.
Cool.
Ja, da habe ich dann noch eine Frage, das ist so unsere immer wiederkehrende Frage, die stellen wir allen unseren Interviewpartnerinnen. Was tun Sie in Ihrem Alltag, damit es Ihnen gut geht?
Ich habe da zum Glück im Sinne einer guten Psychohygiene und Work-Life-Balance. Ich glaube, als Hundetrainer ist man automatisch mit dem besten Coach ausgestattet, den man haben kann, seine eigenen Hunde. Und ich habe aktuell 3, plus gerade noch einen Pflegehund, der quasi für eine Woche Erziehungscamp bei mir ist. Die erinnern mich schon dran, dass man jetzt doch mal, guck mal, das ist total tolles Wetter und wir möchten jetzt bitte mal rausgehen. Also insofern genieße ich das auch sehr, dass man einfach aufgrund dessen, dass man eben den Hund hat, sich nicht so sehr in seine Selbstständigkeit im Sinne von selbst und ständig hinein manövriert, sondern einfach auch 1, 2, 3 Stunden am Tag Gelegenheit hat oder eigentlich gezwungen ist, rauszugehen. Und ich nutze das sehr gern auch tatsächlich mit den Hunden alleine rauszugehen, irgendwo weit raus aufs Feld, wo man eben nicht den Stress hat, dass man vielen Leuten begegnet, dass man dann doch wieder mit irgendwem nur über Arbeit und Probleme schwatzt, sondern einfach die Zeit des gemeinsamen Draußenseins genießt. Und daher glaube ich, wenn man das bewusst tut, also sich auch immer wieder bewusst macht, ey, warum bist du eigentlich Hundetrainer geworden? Weil du Hunde einfach total fantastisch findest und die eigenen Hunde eben nicht nur dafür da sind, bei Besentest als lebendiger Dummy im Sinne von, du musst jetzt mal am Zaun vorbeilaufen und dann gucken wir, ob der Hund auf dem anderen Zaun, auf der anderen Seite des Zauns vollkommen ausrastet, ja, nein. Und also da gibt es ja so verschiedene Dinge, die man so tun muss. Und das finde ich immer wieder schön, dass meine Hunde mich quasi daran erinnern, wir sind nicht nur Arbeitsmittel, sondern wir sind Freizeitpartner ebenso. Und dann nimmt man die Zeit eben einfach auch gerne. Und gerade jetzt, wo das Wetter schöner wird, macht es halt noch viel mehr Spaß, als bei minus 10 Grad durch Matsch zu laufen.
Ja, das glaube ich. Ja, da können vielleicht unsere Hörerinnen sich auch was mitnehmen. Also nach draußen gehen ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Und die Natur genießen und ja, mal innehalten. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch und die Beantwortung unserer Fragen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Und wenn ihr euch einbringen möchtet im Frauenzentrum Erfurt, zum Beispiel im Podcast, dann meldet euch gern bei uns per Mail, Telefon oder über Facebook und Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald und bleibt gesund.